Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Grüße dich.
Ich bemühe mich schnell zu reden, dann braucht keiner doppelte Geschwindigkeit zu machen. Kennst du das auch? Also machst du manchmal 1x, also die Geschwindigkeit irgendwo?
Ja, wenn ich was genieße, ja.
Mir kommt das dann immer vor.
Guckst du auch Netflix-Filme, doppelte Geschwindigkeit?
Nee, da stört es mich komischerweise nicht.
Nee, du bist so eine Quasselstrippe, du bist so ein Schnellräder, bei dir ist schwer. Ich schneide ja mal unsere Videos.
Nee, bei Filmen stört mich das nicht, nur bei Podcasts zum Beispiel, da finde ich das, oder bei Hörbüchern, ja.
Nee, wenn ich zum Beispiel Interviews schneide von dir, dann bei den Gästen immer doppelte Geschwindigkeit, bei dir auch, aber bei dir ist schwieriger, weil du eh schon schnell redest und bei vierfacher Geschwindigkeit geht bei dir gar nichts.
Ich rede schon eher schnell, ja. Aber das ist, vielleicht ist das auch wirklich Gewohnheit, wenn du, das haben wir schon mal besprochen, wenn du ständig alles auf doppelter Geschwindigkeit hörst, ja. Wahrscheinlich.
Mikro nicht getestet.
Läuft. Und was ist eigentlich dieser Lockerroom-Talk,
bevor
du hier noch
Leuten wirst. Jetzt das Trommelfell ist geplatzt.
Was ist das eigentlich für ein fesches Saliva-Jäckchen? Bist jetzt so ein richtiger Bergsteiger.
Ja, da wollte ich gleich zu was erzählen. Ello steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen hin in der Umkleide macht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
Was willst du hinausposaunen? Hast du das nicht schon erzählt, was du kleines Bergsteiger-Männchen vorhast?
Nee, das habe ich ja letztes Jahr. Also ich habe ja jetzt die Tradition begonnen. Einmal im Jahr gehe ich auf die Zugspitze.
Da warst du ja erst wieder
jetzt. Ja, jetzt am Wochenende war ich drauf und ich bin körperlich in einem sehr schwachen Zustand, aber das war krass, weil wir haben 8 Stunden gebraucht, 22 Kilometer, so ich glaube 2300 Höhenmeter, irgendwie sowas. Und nach 4 Stunden war es nur noch ein Kampf gegen mich.
Du bist nicht gestorben.
Nee, und ich bin vor allen Dingen immer weiter gelaufen.
Aber was heißt Kampf? Also du merkst dann, die Beine sind schwer, die ist übel, hast Angst, dass du umkippst, Kreislauf.
Ja, ich habe so zwischenzeitlich schon kurz Sterne gesehen und ich konnte meine Beine so, also einen Ausfallschritt hätte ich nicht mehr machen können. Ich war wirklich, wirklich, ich habe mir 4 Stunden, habe ich mir gesagt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt. Das habe ich 4 Stunden gemacht. Und irgendwann war ich oben.
Banane gegessen?
Ja.
Wahrscheinlich gar nichts, doch. Du,
doch. Ja, musst du.
Ja, ich kenne dich. Du sagst, hier wäre eine Banane.
Nee. Wir haben aber wenig gegessen. Irgendwie, ich hatte gar keinen Appetit. Ich musste es mir richtig reinwürgen.
Ja, ich bin, ja, man braucht es ja, aber so, man, Hunger hat man da eigentlich keinen.
Nee, das ist aber halt so eher so. Es war irgendwie, es ist ein geiles Gefühl. Ernsthaft. Wenn man da dann
nächstes
oben
Jahr
ist,
bin ich dabei.
Ja.
Muss jetzt dann, ja, wir sind ja generell jetzt motiviert, uns in Form zu bringen.
Es ist Zugspitze ist Kopfsache. Wenn du halbwegs gesund bist, du schaffst das. Aber wenn du nicht topfit bist, oder nicht in einem sehr guten Zustand, dein Körper, dann ist es nur mental. Du musst, vor allem, du kannst ja nicht umdrehen. Da ist ja keine Gondel irgendwo. Du musst ja
das
dann weiter.
Das ist aber auch nicht schlecht. Außer du übertreibst da komplett, aber an sich ist das schon gut, wenn du.
Hat mir gut
wenn
getan.
Du musst. Hat dir gut getan.
Ja.
Du entdeckst die Berge neu. Ich entdecke die Wirtshäuser neu. Ich hatte wirklich einen Mindblow am Mittwoch war es. Das kennt jeder, das kennst du auch, das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das Augustiner Stammhaus ist jetzt keine Werbung, Leute. Nicht, dass jemand denkt, ich werde dafür bezahlt, um Gottes Willen. Das kennt eh jeder. Beim Oberpollinger quasi gegenüber, neben dem Saturn. Das ist ja so eigentlich so ein Touri-Wirtshaus eher. Also das ist ja nicht schlecht, aber mitten in der Fußgängerzone. Aber jetzt kommt's. Da geht man rein, ist auch ganz, ich mag das ganz gerne.
Ich finde es cool,
doch. Ganz schön. Aber wusstest du, dass die einen Innenhof haben?
Ja.
Da warst du schon.
Ja, ich war im Innenhof.
Ich musste jetzt.
Der ist so mini klein, der ist aber auch schon ganz schön.
Ja, das ist wie in Italien.
Das ist auch so angemalt.
Ja, wie so eine Burg. Du hast da hinten, sitzt du. Aber das ist oft so, je besser man oder je länger man so in der Stadt ist, desto blinder ist man dann für die offensichtlichen Dinge.
Das war das erste Restaurant, wo ich als ich in München war, jemals gegessen habe im Innenhof. Bewerbungsgespräch, Focus Money für so ein Volontariat. Ich komme raus, mein Vater ist mit dem Auto, meine Schwester, die sind mitgekommen. Wir mussten irgendwo essen, erste Adresse, ne, in die Stadt.
Ich war da auch schon 100 Mal, aber nicht in diesem Innenhof.
Doch, und da saßen wir im Innenhof und ich habe dort hier, wie heißt es, dieses Tellerfleisch gegessen, dieses gesottene
Dings. Ja, das ist gut.
Ja, das habe ich dort gegessen, werde ich nie vergessen.
Also Innenhof, Leute, ultimativer Tipp, die meisten Münchner, viele Münchner werden es wahrscheinlich, wenn du es kennst, bin ich jetzt wahrscheinlich der einzige Depp, der es nicht kennt. Aber wer es noch nicht kennt, schaut es mir mal an, kann ich nur empfehlen. Und ich habe mir einen Kinofilm diese Woche angeschaut, der war sehr gehypt auf Social Media. Longlegs, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, so ein, ja, wie nennt man es, Horror-Thriller, würde ich sagen. Ja. Ja, ich war nicht ganz zufrieden.
Schon passiert.
Ja, ich. Nee. Also ich würde ihn, wer sowas mag, man kann sich's schon angucken. Also der Film an sich war gut, so ist es ja auch immer viel Bildsprache, Spannung war gut. Mit dem Ende war ich nicht zufrieden. Hm. Ja, aber man kann ihn sich schon angucken.
Also Longlegs eine 3 von 10.
Ja, ich würde sagen eine 6,5 von 10. Also man kann sich's gut angucken, aber hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie am Ende denkt man sich, ja, irgendwie bisschen random, bisschen viel Zufall, ein bisschen wenig Logik, aber naja.
Meine Freundin hat mich gestern Abend gefragt, ob wir mal wieder ins Kino oder mal überhaupt ins Kino gehen wollen.
Ja, ich gehe gerne ins Kino. Ja. Das hat so, allein schon, weil man mal wirklich abschaltet. Was ja. Zu Hause auf der Couch oder sonst wo gar nicht so schön. Oder halt auf der Zugspitze, das ist ja auch sowas.
Da sehe ich mich, ja.
Tut gut. Ja, was brennt dir sonst auf den Nägeln?
Das wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Thema Deutsche Bahn. Ich will es gar nicht, ich will es gar nicht zu lang machen, aber wir sind ja nächste Woche in Köln.
Wir verraten noch nicht, was wir da machen.
Dürfen wir nicht fragen? Ja, nö.
Okay. Nee, verraten wir noch nicht.
Ja.
Also wir können sagen, dass es ein Streikgespräch wird, aber wir verraten noch nicht, mit wer da antritt.
Ja, dort werden wir fremdgehen. Nein. Wir haben dort ein Streikgespräch geplant und es ist noch ein anderes Interview geplant. Hast schon vergessen.
Ja.
Du bist vor der Kamera, ich nicht.
Steht im Kalender. Da muss ich nicht denken.
Und wir haben dann gesagt, okay, weil wie kommen wir da am besten hin? Auto, die Fahrt von München nach Köln ist echt.
Ah, die ist eklig.
Boah, die ist eklig. Köln Autofahren ist auch generell eklig.
Auch wenn man da auch dann rein, da ist ja eh Stau immer, ne?
Flug mit dem Equipment ist sau unpraktisch. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir mal Deutsche Bahn. Saßen wir da, haben geguckt. Das ist schon krass. Das war an dem Tag, wo am Morgen die Nachrichten irgendwie aufgeploppt sind, die Deutsche Bahn schätzt nur noch ihre Fahrpläne.
Kontrollverlust.
So, es ist der Kontrollverlust, es wird nur noch geschätzt. Dann haben wir geguckt, erste Klasse, hin und zurück, München-Köln. Ohne Zugbindung, also das Premium-Paket quasi. Ne? Da, wo man stornieren kann und wo man keine Zugbindung hat. Kostete an dem Tag für zwei Personen hin und zurück 1.200 Euro.
Jetzt wird der eine oder sagen, ja, hier die Bonzen, erste Klasse, zweite Klasse auch, ich glaube 500, 600.
Nein, mehr. Ja. 800. Ja. Irgendwie sowas. Also auch das
verrückt. Ohne Zugbindung muss man sagen, aber mit
ja, wow.
Aber selbst der billigste Preis waren, glaube ich, 500 Euro oder so.
Ja.
Das ist heftig.
Ja.
Und dann wundert man sich, dass die Leute Auto fahren. Was für ein Wunder.
Das ist halt wirklich so diese alte Leier. Leute, jetzt mal, ihr könnt das abgehoben nennen oder wie sonst was. Wenn wir mit Kameraequipment im Wert von, weiß ich nicht, mit den Kameras 20.000 nach Köln reisen, dann möchte ich nicht in einem super langen Waggon, der voll ist, sitzen, wo ich das Equipment an diesem Kofferschalter abgebe und ich dann vielleicht ganz woanders sitze.
Ja, so, nee, das ist, das, ich werde da verrückt.
So, dann lieber erste Klasse, bisschen mehr Platz und direkt mit dem Platz bei dem Equipment. So. Das muss sein, weil sonst, das ist wäre einfach dumm. 1.200 Euro?
Ja, und dann die Leistung. Du musst ja jetzt noch davon ausgehen, dass der Zug, dass das Klo nicht funktioniert, dass die Klimaanlage nicht funktioniert und dass er im Zweifel zu spät kommt. Also wenn das jetzt wirklich die beste Bahn der Welt wäre,
auch dann
wäre es teuer. Aber das ist sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Das Angebot, jetzt wollen sie ja noch die Preise erhöhen, weil sie, gut, okay, sie brauchen Geld, aber trotzdem, man muss sich das mal vorstellen, die Leistung wird immer schlechter, es wird aber immer teurer. Also in der Marktwirtschaft würde jeder, wärst du pleite, weil jeder würde sagen, okay, das Produkt wird immer beschissener, es wird immer teurer. Das ist ein Treppenwitz. Also es ist so, du gehst zu McDonald's und McDonald's würde ich jetzt gar nicht schlecht machen, ich mag das Essen gerne, aber du gehst zu McDonald's, Deutsche Bahn und zahlst aber wie bei Paul Bocuse. Das ist natürlich schon ein absoluter Witz.
Das ist wirklich. Und dann muss man sich wirklich von Weltverbesserern auf LinkedIn anhören, man solle mehr Bahn fahren.
Ja, das ist ja der Witz.
Ich kann es mir einfach nicht leisten.
Ja, es ist teuer und es funktioniert nicht. Das ist halt schon, und das ist jetzt kein Populismus. Also man hat es ja auch während der EM gesehen. Also das ist halt wirklich marode. Jetzt glaube ich, diskutieren sie doch auch drüber, weil die Strecken so schlecht sind, dass sie dann langsamer fahren müssen und so. Was ich mich wirklich diese Woche gefragt habe, wer übernimmt für dieses Desaster jetzt mal Verantwortung? Das muss ja jetzt wirklich, also es geht jetzt nicht wieder um die Ampel und sonst was, sondern das muss ja Missmanagement seit 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren sein. Da muss doch mal jetzt irgendjemand sagen, ja, hier, das und das und das und das.
Angeblich, also dieses Szenario gibt es ja jetzt, die haben ja jetzt wohl angefangen, dass es geht ja um das Schienennetz, weil das veraltet ist.
Ja.
Die können nicht so schnell fahren vielen Abschnitten, dass das jetzt so langsam kommt, aber was da wirklich dann, also egal, ich will es nicht zu lang machen, das soll jetzt auch nicht dieses typische Bahnbashing sein, aber Leute, 1.200 Euro für hin und zurück München-Köln ist, sorry, eine bodenlose Frechheit.
Ja, das ist wirklich eine Frechheit.
Und zweite Klasse mit 800 Euro oder sonst was ist auch eine bodenlose Frechheit.
Ich glaube, man muss da vielleicht mittlerweile mal bodenlos denken. Ich weiß, das ist jetzt mal verrückt in die Tüte gesprochen, aber das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also vielleicht muss man einfach mal sagen, wir machen mal 3 Monate Vergackernzug. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber danach funktioniert's. Weißt du was? Also du kannst jetzt nicht, das kann jetzt nicht 20, 30, 40 Jahre so stümperhaft weitergehen. Also da muss jetzt mal irgendwas passieren. Dass das nicht über Nacht geht, ist klar. Aber da muss ja wirklich ein, ja, Befreiungsschlag her.
Ja. Ja, ja, ja.
Und das mit Flickschusterei wird halt schwierig. Also.
Ja, das ist wirklich schon, naja.
Mir ist was Spannendes untergekommen diese Woche, und zwar Thema Aktien. Barron's veröffentlicht jedes Jahr so eine Top-10-Liste. Und ich habe mal geguckt, wie die bisher abgeschnitten hat. Jetzt haben wir ja schon, ja, sind wir schon fast im September. Ja, gemischt, würde ich sagen. Also, ich lese mal die Top-10 vor. Berkshire, sehr gut gelaufen, 22%. Alphabet plus 19. Madison Square Garden Sports plus 15. Barrick Gold hat jetzt zuletzt auch endlich mal angezogen, 13%. Alibaba 10%, also year to date, seit Jahresanfang. Pepsi quasi 0. Chevron minus 5. U-Haul minus 6. Hertz minus 10 ungefähr. Und BioNTech auf dem letzten Platz minus 21. Ja, gemischt, würde ich sagen.
Die Deutschen mal wieder auf dem letzten Platz.
Ja, das ist. Ich habe mir vor kurzem einen Spaß gemacht. Tim Walz ist ja, soll ja Vize oder würde bei Kamala Harris Vizepräsident werden. Und neulich sehr schön beim Spiegel, da stand hier Tim Walz. Er hat keine Immobilien, keine Aktien und wenig Vermögen, wobei wenig auch immer natürlich relativ ist. Muss ich mir nochmal genauer anschauen, wie viel Vermögen er wirklich hat. Ist jetzt egal, auf jeden Fall stand dann, macht ihn das sympathisch. Und dann habe ich einfach nur drunter kommentiert, warum soll ihn das sympathisch machen? Einfach nur, ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Das hat wirklich einen Shitstorm ausgelöst bei Spiegel, Instagram war's. Hier, erste Antwort, ja, weil er nicht so ist wie du. Ja gut, kann ich verstehen. Und dann, da kam wirklich eine Kanonade, ja hier, weil das zeigt, dass er nicht gierig ist.
Mhm.
Ich finde es dann auch lustig, ich habe dann nur geschrieben, ja, also wenn man eine Immobilie besitzt, ist man gierig. Nein, nein, das habe ich so nicht gemeint. Das war wirklich lustig. Und auch dieses, ja, er versteht die Nöte und das Volk ist und so besser. Ja, das mag sein. Dann finde ich es aber auch witzig, dass die Demokraten regieren ja seit, ja, jetzt dann fast 4 Jahren. Das ist, also ich finde das schon wirklich, das ist beängstigend und belustigend zugleich.
Ich habe auch noch einen Schmankerl für dich. Das kam jetzt neu. Von Levelsio auf Twitter.
Muss man den kennen?
Weiß ich nicht. Nach diesem Tweet schon, das fand ich sehr lustig. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat einen fiktiven Deadlift-ETF.
Deadlift, ich kenne Deadlift nur Kreuzheben. Als Sport, ja.
Ja, der hat in einen ETF gemacht, also fiktiv, wo nur Unternehmen drin sind, amerikanische S&P 500 Unternehmen, wo der CEO Sport macht.
Oh, das ist gut.
Ins Gym, also regelmäßig ins Gym geht oder Kampfsport macht oder halt immer Sport macht.
Das hat er überprüft.
Alles. So, und er hat das gebacktestet über die letzten 4 Jahre mit dem Ergebnis, dass dieser Deadlift ETF 140% besser war, also ja, 140% outperformed hat den S&P 500. Der war 2,4 mal so gut wie der S&P 500.
Das ist krass. Ja, das ist sehr interessant. Vor allem, wer da auch drin ist. Also mal sich auch die CEOs anzuschauen. Ja.
Und er hat geschrieben, lifting weights equals money.
Ja, muss ich mir mal anschauen. Die Frage ist natürlich Korrelation und Kausalität. Ob das nicht hier ein Problem ist. Da kann ich nur verweisen auf mein E-Book. 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Das ist neu und das ist gratis, Leute. Ihr könnt es euch runterladen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Also es kann natürlich so Klassiker sein. Es ist einfach Zufall. Es ist halt eine Korrelation. Aber es wäre wirklich mal interessant, wer sind die Typen? Aufschreiben, dass ich schaue mir das an bis nächste Woche. Und wenn man sich's mal logisch herleiten will, ja.
Ja, ich habe ja eine Theorie zu dem Ganzen.
Das ist schon vielleicht zumindest mal eine interessante Herangehensweise.
Ich glaube, wenn du dir die Verfettung ansiehst, unserer Gesellschaft, ich glaube jetzt im Business-Kontext, im mittleres Management, da hast du viele Fette, viele Übergewichtige. So. Wenn du ganz oben bist, die wirklichen Checker, da sind sehr viele sehr, sehr fit. Das hat ja auch mal
außer Rainer Kallmund, aber der hat auch abgenommen.
Ja, das hat doch mal auch
seitdem gefällt er mir aber irgendwie
nicht
mehr.
Dr. Rainer Zittelmann hat das doch auch mal gesagt. Also was viele verbindet von diesen Superreichen ist, die waren früher auch sehr gut im Sport. Also ja. Die sind so.
Ja, das bringt einem ja auch schon mal Disziplin bei. Das ist und ich glaube auch eine gewisse Selbstverantwortung, dass
so,
man auch.
Und ich glaube die so
Selbstwirksamkeit vielleicht besser gesagt.
So im mittleren Management, die sich für wichtig halten, aber eigentlich auch. Wir alle wissen, wer gemeint ist. So, die halt dann, da hast du wirklich viel Verfettung. Da hast du so dieses Mittelmaß. Und dann oben, da wird's wirklich drahtig wieder. Das ist so.
Ich habe dir gerade dieses eine Meme im Kopf, weißt du, mit diesen viel zu großen Hosen.
Ja, 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 ja. Also mittleres Management ist so die Todeszone. Die kriegen das von der Balance nicht hin. Aber ganz oben, da ist, guck dir das mal an. Guck, ja, das geh mal so auch unsere, unsere Gesprächspartner. Klar, es gibt immer Ausnahmen, ne? Aber guck dir mal einen Gerd an.
Gerd ist Asket. Modellathlet,
wie auch drahtig. Immer. Guck dem auch ein Andreas. So, die sind, weißt du, die sind so dieses mittlere Management, so, da sind die schon weg. Die sind schon empor. Die sind fit.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Ich meine, Sport ist
der Deadlift ETF. Ich würde investieren, wenn es den geben würde.
Ich werde mir das wirklich anschauen. Das ist sehr interessant. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Sport nicht schadet und natürlich, jetzt ich will es mal Gesundheit außen vor lassen, für Aussehen und Gesundheit, klar, aber auch für Disziplin ist, also ich habe auch in meinem Leben, glaube ich, auch durch Sport wahrscheinlich mit am meisten gelernt. Also es gibt viele Sachen, aber ich glaube, der Sport lehrt einen verdammt viel.
Ja.
Also das ist schon mit das Wichtigste.
Ja.
Und das hat ja so viele, Sport ist ja nicht jetzt, ich spiele jetzt einmal die Woche Tennis, sondern das hat ja so viele Aspekte, ob ich jetzt auf die Zugspitze renne, ob ich laufen gehe, ob ich irgendwie einen neuen Sportart ausprobiere, wie auch immer, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Worüber wollen wir da eigentlich sprechen?
Ja, ich habe was, ich habe ein Thema mitgebracht, was mir echt am Herzen liegt, weil ich brauche Hilfe. Ich meine das so, wie ich das sage.
Jetzt habe ich Angst.
Nein, du erinnerst dich an unser Gespräch mit Jonas, unserem Teammitglied bei Beating Beta, der wirklich einen grandiosen Job macht und der jetzt auch einen Bitcoin-Artikel verfasst hat. Es ist eigentlich eher eine Studie, es ist eine Studienarbeit.
Das soll ich schon ein Pamphlet sagen, ein Grundsatzwerk.
Ja, also grandios und wir waren hier zum Lunchen, wie man sagt. Und da sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, Nachrichtenquellen, sonst was. Und da hat er gesagt, er merkt, wenn er auf Twitter ist, radikalisiert er sich und dann macht er aus. Und ich habe selbiges, stelle ich bei mir aktuell fest. Ich sage das jetzt so fein raus, ja. Ich merke, dass ich mich radikalisiere. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Und ich sage dir auch, wieso.
Das ist richtig, das ist wirklich jetzt eine.
Ich gestehe mir das jetzt ein. Ich komme ja aus der Medienwelt. Ne? Hab auch Praktika lange gemacht, öffentlich-rechtlich und sonst was. Und wenn ich so einige Dinge sehe, in so wirklich wichtigen Themen, wir hatten das jetzt mit Scholz, mit Schwesig und sonst was und auch jetzt mit Nord Stream und den ganzen Sachen und den RKI-Files, so diese ganzen eigentlich großen Themen. Ich werde nicht sagen Lügenpresse oder sonst was, aber ich habe das Gefühl, und ich sag dir auch, warum ich das hab, dass einige Dinge nahezu totgeschwiegen werden und bewusst nicht thematisiert werden in den eigentlichen Medien, auf die man sich verlassen sollte. Ja, wo auch ich lange Teil war. Ja. Und dann, weil dann gehe ich auf Twitter und dort sind diese Themen plötzlich präsent. Sehr präsent.
Gut, da ist es vielleicht das andere Extrem, aber.
Richtig, ja, richtig. Ja. Und jetzt komme ich dazu. Ich pendel nur noch zwischen diesen Extremen. Und mir fehlt mir selber, ich versuche es selber zu sein, für Leute, die sich das hier anhören.
Ja, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe oder unser Ziel auch, so eine gewisse Funktion zu sein.
Deshalb machen wir das. Aber ich merke, wie mir das echt immer schwerer fällt, weil ich nur noch, ich habe keinen Anker mehr, wo ich mal hingehen kann, wenn ich mal irgendwas recherchieren will. Ich habe auf Twitter, wenn ich auf Twitter bin, ich merke nach 5 Minuten, kriege ich eine Wut. So.
Ja, ich glaube, die Wut, weißt du, warum ich verstehe das relativ gut, weil die Erwartungshaltung und die Realität so weit abweichen, Und das ist, glaube ich, bei viel, also das hat ja so viele Aspekte, wie du jetzt beschreibst, die Erwartungshaltung zwischen öffentlich-rechtlichen und ja, was sie performen und wo die Erwartungshaltung ist. Oder bei der Politik. Ich glaube, da sind unsere Ansprüche, gerade als Unternehmer ist man ja sowieso immer so, ja, verbessern, 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 optimieren, optimieren. Und da ist ja Politik sowieso etwas, was wahrscheinlich so mit das Frustrierendste ist, was es gibt.
Noch um das ganz kurz abzuschließen, du hast vollkommen recht. Wenn ich auf Twitter bin, merke ich, ich werde wütend. Und wenn ich dann öffentlich-rechtlich schaue oder mir die Bundespressekonferenz ansehen, da fühle ich mich verarscht. Das sind einfach nur noch die zwei Extreme, wo ich bin.
Ja, ja.
Und ich will nicht wütend werden, so. Und ich will das auch nicht alles glauben. Aber ich will auch nicht für dumm verkauft werden. Und nochmal, also so ein Thilo Jung zum Beispiel, der jetzt ja, eher links ist, würde ich mal sagen, und jetzt politisch, also ich denke liberal, eher weniger liberal, glaube ich.
Aber er macht trotzdem einen guten Job.
Es ist brillant. Und du merkst es auf der Bundespresse, es wird einfach gar nichts mehr gesagt. Es wird nur noch geschwiegen. Jetzt die Sache, jetzt mit Nord Stream und sonst was, ne? Ich will da jetzt nicht so reingehen. Das sollen andere machen. Aber eigentlich ist das ein Thema, was eine viel, viel größere Aufmerksamkeit bekommen sollte in den Leitmedien, die wir haben. Finde ich. Aber das wird einfach so. Und diese Strategie, ich sehe da mittlerweile irgendwie eine Strategie, die wird bei sehr, sehr vielen Themen angewendet. Und je mehr, also je härter diese Strategie durchgezogen wird, so dieses Totschweigen und desto extremer wird Twitter und desto schwieriger wird es für mich zu ertragen, was dort ist. Und ich bin dann so in der Mitte und denke mir so, boah, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich hingehen soll.
Ich glaube, wir haben halt mittlerweile bei vielen das Problem, es ist halt eine gewisse Haltung da, die mag vielleicht sogar, die mag sogar grundsätzlich richtig sein. Aber es wird halt, was nicht passt, wird passend gemacht. So, glaube ich, kann man es sagen. Das ist schon teilweise frustrierend. Was mich richtig aufgeregt hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Habecks Wärmepumpentour. Jetzt lassen wir mal außer Acht, ich will gar nicht die Wärmepumpe wieder und Heizungsgesetz, wie du sagst, ich will da jetzt gar nicht reingehen. Darum geht's jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Trotzdem, es gab ein Foto dann mit, ich glaube, es war auf jeden Fall jemand von Enpal, die sind ja im Bereich erneuerbare Energien unterwegs, schon mit Habeck Selfie und dann nach der Wärmepumpentour, unser Umsatz ist um 50% gestiegen. Mittlerweile haben sie es gelöscht und sich entschuldigt, wir hätten das nicht posten dürfen und so weiter und so fort. Jetzt stelle man sich mal vor, das hätte Lindner gemacht, ein Porsche CEO, Selfie und so, hier klasse, da wäre ein Teufel los gewesen hier, Korruption und sofortiger Rücktritt. Wenn Habeck das macht, auf Twitter ja, klar, da wird es kritisiert, sonst es interessiert keinen, es findet gar nicht statt. Gut, mittlerweile auf LinkedIn gibt es auch, aber auf LinkedIn, finde ich, sind die Pöbler eigentlich viel schlimmer. Also die da kritisch sind, das ist dann schon, also auf LinkedIn finde ich das schrecklich, das ist dann wirklich schon, ja, den ganzen Tag nur diese Maschinerie. Also es geht ja schon auch nur um ein bisschen Normalität und man muss ja auch nicht den ganzen Tag nur sich auskotzen und überall hier das Haar in der Suppe suchen. Aber ich finde das schon stark. Also,
ja.
Da wird mit so viel zweierlei Maß gemessen. Das beste Beispiel ist jetzt auch Kamala Harris. Ich finde das sehr lustig, wenn ich jetzt die deutsche Presse sehe, Erlöserin, hier, da. Also gefühlt hat Harris die Wahl schon haushoch gewonnen. Wenn ich jetzt auf Polymarket schaue, ist Trump sogar vorne. Also da merkt man auch so, das ist so eine Mischung zwischen, okay, wo stehen wir gerade? Und ich sehe das jetzt ganz neutral. Einfach, was sagen die Umfragen? Die sind verdammt eng. Deutsche Presse, wenn ich sehe, habe ich das Gefühl, okay, Harris hat die Wahl gerade gewonnen und sie wird gerade quasi abgefeiert dafür. Also da ist auch zwischen Realität und, ja, das ist gefühlt immer so ein bisschen Wunschdenken. Also eigentlich müsste,
Das ist doch jetzt der Punkt.
Also wirklich, das ist
ein super Beispiel. Extrem.
Und woran man das ja sehr schön merkt, vor 2-3 Monaten, das muss ich glatt mal raussuchen, weil da findet man sicher zig Beispiele. Eigentlich waren sich alle einig, Harris ist unbeliebt, hat man rauf und runter gehört, aber überall. Nicht jetzt irgendwie von Trump-Fans oder so, sondern eigentlich selbst war das
von Thewissen selber.
Genau, es war der Tenor. Also ja. Harris ist unbeliebt und puh. Ja, jetzt ist sie halt Kandidatin, sie ist gegen Trump, deswegen ist sie natürlich gut. Okay, das kann man irgendwie noch verstehen, aber trotzdem ist es halt affig, wenn es vor 2-3 Monaten war sie ungeeignet und unbeliebt und schwierig und jetzt ist sie die Erlöserin. Also ohne einen Grund. Also sie muss es halt jetzt sein.
Und jetzt sage ich dir, was das große Problem ist. Und das ist halt schwierig. Harris ist das perfekte Beispiel. Wie du es gesagt hast, vor ein paar Monaten noch alle, selbst dieser Tevesen, ja, der größte Pressesprecher aller Zeiten, der Demokraten, der ja als Journalist von den Öffentlich-Rechtlichen dort ist.
ZDF, glaube ich, ja.
Selbst er hat ja in dem Podcast mit Lanz und Precht gesagt, ja, nee, die Harris, das ist nix. Jetzt alles super. Schau mal, in Deutschland, wenn ich mir dann die Leitmedien ansehe, hat sie schon das Ding safe. Wenn ich auf Twitter gehe und mir den Account von Elon Musk ansehe, dann sehe ich Wahlkampf für Donald Trump. So, wem, sorry, Und da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, ne? Es nervt beides. Also,
und es geht auch gar nicht, das Problem ist, es geht auch gar nicht um Themen, weißt du? Es geht so, gefühlt nur noch um, okay.
Darauf wollte ich jetzt kommen.
Wir sind für Trump, weil wir sind gegen die Kommunisten und die Demokraten, wir sind gegen Trump, weil Trump ist verrückt und will die Demokratie abschaffen. Das sind ja quasi die zwei
und
Themen.
Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Von einem privaten Menschen auf Twitter kann ich nicht, jetzt Elon Musk mal ausgenommen, kann ich nicht dieselben Ansprüche erwarten wie von professionellen Medien. So. Und durch diese Berichterstattung, die nur noch personenbezogen ist, du hast gesagt, Habeck, Lindner, wenn die dasselbe machen, es wird komplett anders ausgelegt. Nahezu alles, was in der Regierung gemacht wird und alle sehen, dass es nicht gut läuft, wird trotzdem glorifiziert. Schon so vorab, es wird geschwiegen oder glorifiziert. So. Und durch diese Berichterstattung, durch dieses Extreme, haben wir jetzt auch den Fall, dass Wahlen gar nicht mehr inhaltlich gewonnen werden, sondern nur noch durch PR-Momentum. Nur noch. Die letzte Bundestagswahl war PR-Momentum. Hier Laschet lachen. Die nächste Wahl wird PR-Momentum sein. In Deutschland. Die Trump-Harris-Wahl wird Dings sein. Nur noch. Und das ist die Schuld am Ende der Medien selber. Also sie beschweren sich darüber, aber sie pushen es zu 100%.
Ja, und es ist halt ein Problem auch dieses Ad hominem, also es geht nur noch um die Personen, es geht, oder besser gesagt, es geht nicht mehr um die Personen, es geht eigentlich nur noch um die, wer ist der Gegner? Also es ist egal, wer der sozusagen der andere ist, der muss gut sein, weil es geht gegen Trump zum Beispiel. Oder das fand ich auch gut, weil das neulich, ich habe ja mit Dr. Daniel Stelter gesprochen und der ist ja auch, der hat noch Hoffnung, also er sagt es ja auch, er macht ja auch seinen Podcast Beyond the Obvious und Co., weil er Hoffnung hat, aber er sagt ja ganz klar, in Deutschland brauchen wir einen radikalen Befreiungsschlag, hat er gesagt, und bei ihm muss man auch sagen, der sagt das nicht seit ein, zwei Jahren oder seit drei, vier, sondern der sagt das schon sehr, sehr lange, schon seit 10 Jahren oder länger, fordert er da wirklich, dass umgesteuert wird, dass einiges, vieles verbessert werden muss. Und der hat das schön gesagt, ich habe mir neulich als Vorbereitung auch den Podcast bei OMR war, da war es auch ein bisschen persönlicher, und da hat er auch gesagt, ihm ist es zu blöd, einfach Sachen nicht anzusprechen, nur weil es dann heißt, ja, das könnte irgendwie den Falschen dienen. Also diese Logik ist ja irre und diese Logik trägt ja auch dazu bei, dass zum Beispiel eine AfD stärker wird, weil was passiert bei dieser Logik? Sag mal, normale Leute, seriöse Leute sprechen gewisse Dinge nicht an, weil es dann heißt, oh ja, das ist ja jetzt AfD oder damit hilfst du der AfD. Was passiert? Man tanzt da immer so drumrum. Es wird nicht offen, ehrlich diskutiert und die im Amt sind, die werden dann auch nicht inhaltlich gestellt, wie jetzt zum Beispiel auch die Ampel, sondern das wird halt immer irgendwie schön gedreht, schön gerechnet, weil man muss es ja irgendwie schön reden, weil die anderen sind ja böse. Und dadurch hast du natürlich einen absurden Zustand, dass du Idiotie im Endeffekt oder Low Performance oder wie du es nennen willst, Versagen, schön redest oder ignorierst, nur damit du quasi aus Angst, man hilft sozusagen den Bösen, nennen wir es mal so. Und das ist natürlich irre, vor allem es wird ja gar nicht mehr über Inhalte diskutiert.
Und ich möchte da jetzt mal den Bogen spannen, vielleicht dann nochmal, weil ich habe ja am Anfang einen Hilferuf ausgesandt, ich meine das wirklich ernst. Ich habe ja schon länger gesagt, ich fühle mich politisch bei keiner Partei mehr zu Hause, deshalb wähle ich nicht. Und ich bin an dem Punkt, wo ich mich auch von keiner Informationsquelle abgeholt fühle, dass es für mich auch super schwierig ist, etwas zu finden, weil ich... Und das ist so traurig zu sagen. Und ich sage das nicht als jemand, der wütend ist oder so. Ich sage das wirklich als jemand, der traurig ist und auch selber aus der Medienbranche kommt. Ich fühle mich von den meisten Leitmedien auch nicht mehr gut informiert. Und das ist wirklich, mir fällt das richtig schwer zu sagen. Ich sage das jetzt nicht so als Verschwörungstheoretiker oder sonst was. Ich fühle mich nicht mehr ausreichend neutral genug, objektiv genug informiert.
Es ist auch sehr schwer, generell zu diskutieren. Ich manchmal erlaube ich mir den Spaß, auch wenn es frustrierend ist, wenn es um Aktienthemen und so geht. Man hat ja wenig mit jetzt so dieser klassisch linken Bubble zu tun, aber manchmal passiert's und dann merkt man immer, wie wenig Bildung da ist. Aber trotzdem viel Meinung. Klassiker ist, das ist ja auch wieder, passt wieder zu Walls und Co. Ja, Politiker dürfen keine Aktien haben, weil die können die Aktienkurse beeinflussen. Jetzt, okay, gut. Man muss natürlich sagen, bei Einzelunternehmen kann man das so sehen, okay. Aber wenn jetzt, sag mal, Politiker dürfen nicht in Einzelaktien investieren, okay. Da könnte ich jetzt mitgehen, weil ich sage, natürlich kann dann ein Einzelunternehmen oder eine Branche bevorzugt werden. Okay, da können wir darüber diskutieren. Aber wenn jetzt ein Politiker in, sagen wir mal, breit in den Aktienmarkt investiert, erste Frage, ist das nicht sogar gut, weil er hat ein Interesse, vielleicht auch über das eigene Land hinaus, dass die Weltwirtschaft nicht komplett abschmiert, aber lassen wir das mal außen vor. Ob es sinnvoll ist oder nicht. Für mich hätte es sogar positive Aspekte und auch, dass es der eigenen Wirtschaft gut geht, was natürlich dann auch nicht schädlich ist. Aber dieser Schwachsinn, ein Politiker kann die Aktienkurse beeinflussen durch Gesetze. Das will ich jetzt aber mal sehen. Also, dass jetzt ein deutscher Finanzminister oder Wirtschaftsminister oder Bundeskanzler, dass der die Weltaktienmärkte vor allem durch Gesetz, also
im Kleinen kann er schon Einfluss nehmen auf.
Ja, aber das wird immer so hingestellt, so nach dem Motto, ja, die Reichen haben alle Aktien und die Politiker pushen dann die Kurse und die Reichen werden alle reich und lachen die Armen aus. Was für ein Schwachsinn. Also da merkt man ja schon, dass da nicht mal ein Grundverständnis da ist, wie groß so ein Aktienmarkt, ein Kapitalmarkt ist und wie lächerlich, auch wenn wir zum Beispiel über die Aktienrente sprechen, da geht es ja um Beträge wie 10 Milliarden. Also, dass man nicht mal so viel Verständnis hat, dass man kapiert, dass 10 Milliarden ein absoluter Fliegenschiss ist. Das ist der Klassiker, ich pisse in den See rein und glaube, der wird dann 5 Grad wärmer. Das meine ich, das ist eine Diskussionsgrundlage, die ist so lächerlich und da ist gar keine Diskussion möglich, weil da einfach nur irgendwelche Stanzen im Hirn, irgendwelche Catchphrases, die krachend falsch sind. Und das meine ich, das sind wirklich verschiedene Planeten. Also wir kommen übrigens gleich noch zu, ich will dich nicht unterbrechen, nur gleich noch zu Plänen von FDP und Co. zum Thema Aktien, was da...
Ich möchte, wir können das gleich machen, aber dann vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe ja auch schon häufig gesagt, ich wähle nicht, weil ich auch die AfD nicht als Alternative sehe. Hat viele Gründe, wieso. Und ich werde jetzt auch kein Twitter-Troll, weil ich das auch nicht als seriöse Informationsquelle sehe. Ne? Beides wieder. Ich sage, ich bin gerade so in so einem luftleeren Raum, so und da versuche ich gerade irgendwie einen Anker zu finden. Deshalb, mich würde das wirklich interessieren, wenn jemand von euch dabei ist, der ähnlich gerade die Problematik hat oder vielleicht jemand, der schon eine Lösung gefunden hat für sich, wie er damit umgeht, bitte schreibt's mir. Also ich bin da völlig offen. Ich habe nämlich oft ernsthaft an Kant gedacht in diesem Zusammenhang. Thema Aufklärung. Und ich möchte das mal zitieren, also einer seiner berühmtesten Sätze überhaupt, weil er hat das vor so vielen Jahren gesagt und das ist einfach, wenn ich euch das jetzt vorlese, ihr wisst alle, was gemeint ist. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und ich glaube, sehr, 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 sehr viele Menschen sind aufgrund von Faulheit, so wie er sagt, in eine selbstverschuldete Unmündigkeit reingeraten. Und das ist echt traurig. Und er hat das vor so vielen Jahren gesagt und der Satz ist aktueller denn je für mich, also in meinem Gedankenkonstrukt, die ich gerade spinne, dass es wirklich auch, dass ich vermutlich gerade auch an einem guten Punkt bin, weil es weh tut jetzt gerade und weil es auch mit Anstrengung verbunden ist, eigenständig zu denken. Keine Sorge, Leute, ne? Ich werde jetzt keinen Aluhut aufziehen. Ich glaube, ihr wisst,
was ich meine. Nee, darum geht's ja nicht, aber man muss sich natürlich auch eine Frage stellen. Also bei manchen ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, weil wirklich die Frage natürlich erlaubt sein muss, was bringt mir das? Glücklich macht das nicht. Also sich mit Politik zu beschäftigen, macht definitiv eins nicht, egal auf welcher Seite ich stehe, egal welche Meinung ich habe zur Politik. Es wird mich im Zweifel nicht glücklich machen, weil ich, egal was ich mir wünsche, werde ich wahrscheinlich an allen Ecken und Enden verzweifeln. Und da ist es natürlich bequemer, sich ist mir einfach eigentlich alles scheißegal. Natürlich ist das eine bequemere, also ich weiß gar nicht, es kann Faulheit sein, es kann aber auch einfach ein Entschluss sein, dass ich sage, ich mache mir mein Leben halt bequemer.
Es war Hume oder Bentham, der gesagt hat, es ist leichter, ein zufriedenes Schwein zu sein, als ein zufriedener Mensch.
Das ja, also
ist, da ist was dran.
Und bei manchen ist es sicherlich halt auch, ja, wenn ich jetzt jeden Tag die Tagesschau gucke, das ist halt so, da sind wir wieder beim Punkt, ist das kritisch genug? Also das sind immer die zwei Extreme. Die einen, also das ist ja auch die zwei Extreme, die wir immer haben. Die einen, die, oh, ist doch alles toll und wer hier, ist doch alles so super und wem es nicht passt, der soll halt gehen. Das ist so für mich das eine Extrem, das Deppen. Und das andere Extrem des Deppen ist halt wirklich das so, ja, okay, wir sind Untergang. So, also es sagen ja mittlerweile auch viele schon, die schwarz sehen, sagen ja trotzdem, es wird diesen Untergang nicht geben, weil es wird halt einfach, und das ist ja sogar das Schlimmere, also es wird eher so ein langsamer Abstieg und das ist ja vielleicht sogar viel gefährlicher. Und es gibt halt schon viele, ich habe ja diese Woche auch, der Stelter hat mich ja gefragt, warum sind sie eigentlich noch in Deutschland, warum sitzen sie noch in Deutschland? Und das ist eine blöde und sehr gute Frage zugleich, weil man muss sich natürlich schon Fragen stellen bei vielen Sachen, wo das hinführen soll. Also wenn man sich auch die Finanzierbarkeit von vielen Dingen anschaut, es ist ja nicht so, dass man sagt, oh ja, jetzt hier mich stört jetzt hier das ein bisschen und das, sondern es geht ja wirklich um Finanzierbarkeit, Sozialsystem, Rente. Wenn man ein bisschen Ahnung davon hat und wenn man einfach mal sich die Zahlen anschaut, Demografie und Co., dann ist das schon alles schwierig, wenn man sich das mal überlegt, so in 20, 30, 40 Jahren. Und das ist jetzt, glaube ich, keine akute Gefahr für die nächsten 2, 3 Jahre, aber man muss sich halt, glaube ich, dann als ja, mündiger, selbstdenkender Mensch zumindest mal Gedanken machen, funktioniert das? Und wenn es funktioniert, wie teuer wird das? Und macht das dann irgendwann noch Spaß? Mhm. Und vor allem, was machen die anderen? Das ist ja immer das Problem. Es kann ja wirklich irgendwann mal der Punkt kommen, wo dann sehr viele sagen, okay, ne, das jetzt reicht's mir. Wandern ja jetzt heute schon einige aus, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt bedenklich, aber wenn das mehr wird, dann wird es natürlich irgendwann ein Problem geben. Also wir merken das ja jetzt gerade schon, es ist schon extrem. Meine Mutter hat mir neulich erzählt, beim Edeka, die wohnen jetzt ja nicht komplett, die wohnen in hier Kolbermoor-Rosenheim, das ist jetzt nicht in den Alpen irgendwo, wo kein Mensch vorbeikommt, also nicht in der Einöde, dass bei Edeka nur noch zu gewissen Uhrzeiten wird Wurst und Fleisch verkauft, so zwischen 16 und 18 Uhr oder sowas, kein Personal. In München die Busse fahren weniger, kein Personal. Tram fährt weniger, kein Personal. Jedes Restaurant sucht, hier zumindest in München.
Ja.
Meine Eltern waren vor kurzem in Leipzig, haben gesagt, auch dort überall wird gesucht. Das sind schon Probleme, da kann man jetzt nicht einfach sagen, ja mal, wird sich schon irgendwann klären. Das sind schon Sachen, die machen mich schon auch nachdenklich. Und ja, ich sage jetzt mal, mittelfristig sollte man sich die Frage auf jeden Fall stellen, was Alternativen sind, um es jetzt mal. Das heißt nicht, dass hier alles schlecht und eine Katastrophe wird, aber man muss sich halt bei gewissen Dingen einfach so fragen, ja, bin ich bereit, in 15 oder 15 Jahren vielleicht dann noch viel weniger netto zu haben? Bin ich bereit, hier Wirtshaus, auch bei uns, wo wir neulich Schafkopfen wollten, super Wirtshaus, Montag, Dienstag haben sie zu. Warum? Kein Personal. Also das sind jetzt schon, und das ist jetzt nicht, natürlich ist das anekdotische Evidenz, aber das ist jetzt nicht so ein Fall, habe ich gehört über drei Ecken, sondern es sind sehr viele konkrete Beispiele. Und ja, ich finde das schon beeindruckend. Zur FDP würde ich gerne mal kurz was sagen, weil was interessant ist, worüber gerade diskutiert wird, die Frage ist, wird das jemals kommen? Spekulationsfrist. Ich zitiere mal, was Herr Lindner vor kurzem gesagt hat, Funke Mediengruppe. So wie die Immobilie nach 10 Jahren steuerfrei veräußert werden kann, so wünsche ich mir das nach einem Zeitraum von zum Beispiel 2 bis 3 Jahren auch bei Wertpapieren, sagte Lindner der Funke Mediengruppe. Also früher gab es das ja, jetzt ist die Frage, wird das wieder eingeführt? Also mit der Ampel sicher nicht, das hat Lindner auch selber gesagt, das wäre quasi Teil des nächsten Wahlprogramms. Also in den nächsten Monaten, Leute, braucht ihr da keine Hoffnung drauf machen. Also das würde sowieso nicht eingeführt werden und die FDP wird es auch, glaube ich, gar nicht versuchen. Was man sich da auch mal klar machen muss, wie sehr Aktien eigentlich diskriminiert werden oder Aktionäre, das habe ich ja vor kurzem auch mit Gerd besprochen, wenn man das mal vergleicht mit Immobilien, Gold oder auch Kryptos. also das ist jetzt auch keine Spinnerei, wenn jetzt Leute sagen, oh, das ist ja verrückt. Naja, man muss eher sagen, es wäre eher eine Angleichung. Es wäre jetzt keine Bevorzugung, weil bei anderen Assetklassen gibt's das ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir die anderen nicht auf die Idee bringen, die sagen so, oh, das muss abgeschafft werden. Das ist natürlich mal die Gefahr, aber das muss man sich mal klar machen. Was sagst du denn zu der Forderung der FDP, kostenloses Parken in der Innenstadt? Hast du das mitbekommen?
Ne, was wollen sie?
Ich habe extra hier, die FDP-Spitze hat ein Pro-Auto-Programm verabschiedet und sich damit explizit von den Grünen abgegrenzt. Der Plan sieht unter anderem kostenloses Innenstadtparken vor, also entweder kostenlos oder die Idee auch einer Flatrate sozusagen. Alternativ solle nach den Plänen der FDP ein günstiges deutschlandweites Flatrate-Parken nach dem Vorbild des 49-Euro-Bahntickets eingeführt werden. Also, da bin ich jetzt zwiegespalten. Punkt 1, wir haben ja heute über die Bahn gesprochen. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn mal jemand pro Auto ist, weil man muss halt einfach mal sagen, wir haben es ja vorher besprochen, die Alternativen sind halt Stand heute, Bahn, eine Katastrophe. Teuer, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite finde ich den Vorschlag trotzdem affig, weil
A, es ist super peinlich, weil es Wahlkampf ist. Es ist Symbolpolitik, weil es sind zu wenig Parkplätze da. Und
C, genau, das ist ja das Problem auch.
Ziehe ich mir eh nie ein Ticket, wenn ich erwischt werde, ja, so. Also das ist in München ganz einfach. Ich werde alle 6 bis 7 Male erwischt. Ja gut, dann zahle ich halt und ich habe immer noch gespart.
Mein Gott,
also das ist mir scheißegal. Also das ist, also solche Vorgehen sind, also solche politischen Pläne, die man da hat, das ist wirklich eine Beleidigung für meine Intelligenz. Also damit Wahlprogramm zu machen, ich finde das wirklich.
Ich finde es auch affig, das ist für mich auch so der Klassiker von Symbolpolitik oder Populismus, weil du hast ja zwei Probleme. Also erstens, warum soll ich einen Marktmechanismus wie einen Preis, wenn es einen gibt, der funktioniert oder zumindest jetzt kein Problem ist, weil es ist halt mal ein begrenztes Gut, also warum soll ich das abschaffen? Und zweitens, es wird ja das Problem ignoriert, dass es halt einfach im Zweifel eh zu wenig Parkplätze gibt. Naja. Also
auch, ich finde es auch zu ziemlich, der Spekulationsfrist vielleicht, ne? Ich meine, wir sind uns ja einig, dass es eine bodenlose Frechheit ist, dass es das für die Aktien nicht mehr gibt. Weil es ist versteuertes Geld. Womit
ja, klar.
Es ist schon 100-mal versteuert worden. Also, und dann nochmal versteuern und nochmal und nochmal. Das ist, bevor das aber abgeschafft wird, gibt es eine Spekulationsfrist auf Immobilien und auf Gold und auf Kryptowährung. Weil das ist ja die Richtung, in der wir uns entwickeln. Und das wird dann halt super verkauft werden. Ja, komm. Du merkst, ich wollte das nicht mehr. Leute, ich wollte das wirklich nicht mehr. Wir haben uns vorgenommen, positiv, ja, wirklich auch, was kann man lernen, selber besser werden und ernsthaft. Das ist wirklich, wirklich, wirklich auch der Anspruch, den wir haben. Aber ich habe die letzten Wochen waren wirklich, ich habe das auch gemerkt, waren immer in dieser Thematik, Medien, ich radikalisiere mich, scheiße, Sinan, was machst du? Will keinen Aluhut tragen. An Kant gedacht.
Jetzt reiß dich zusammen.
Ja.
Investmentidee, Garage, das
ja, ich habe leider noch nichts gehört, aber ja, uns wurde von einem Experten, der hier auch einigermaßen ja, schon ist,
bleibt geheim, aber ihr kennt ihn.
Ja, wurde gesagt, dass er auch jetzt in eine Duplex-Garage in München investiert hat. Wien ist es, glaube ich, ein kleineres Investment, aber es bestand die Chance, dass da noch was ist und ich habe ernsthaft überlegt und ich will das auch machen. Die Kontaktdaten wurden noch weitergegeben, aber ich wurde nicht kontaktiert. Vielleicht ist es
was weg. Was war der Preis für eine so ganz grob?
Duplex-Garage, also 2 Stellplätze, logischerweise dann 65.000 Euro in der Ludwigsvorstadt, also relativ innenstadtnah und die sind auch beide vermietet, also die meisten sind vermietet für 120 Euro je, also 240 Euro. Ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, das ist eine Mietrendite im Jahr von 4,4%. Ist schon ziemlich geil, weil du hast natürlich keinen Mieterschutz. Das kannst du aber rausschmeißen im Zweifel.
So jeden Tag, oh, das ist schon wieder 10 Euro mehr, das ist aber ärgerlich.
Und du hast halt kaum Wartungskosten. Gut, bei einer Duplex schon, ja, wenn das kaputt geht.
Ja gut, aber
aber es ist eigentlich ein super Einstieg in München in den Immobilienmarkt. Und ich habe nach wie vor immer noch auch Interesse daran, weil ich das gut finde. Und weil ja die Stadt München auch irgendwie gesagt hat, die zu dem FDP-Vorschlag, also wirklich, egal. Die wollen die Parkplätze auch noch weiterhin reduzieren.
Ja.
So. Machen sie ja auch überall, wo es nur irgendwie geht. Und da ist man natürlich dann mit einem Parkplatz schon. Kann halt sein, dass sie sich irgendwann auch enteignen. Dann war's das. Ja, schließe ich nicht aus, kann ja passieren.
Also wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, sag mal, selbst die Parkplätze würden, aber sie werden sicherlich nicht mehr werden.
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Sag mal, sie bleiben gleich. Also dann verschärft das doch sogar das Problem, das kostenlose Parken, weil dann würden wahrscheinlich sogar noch ein paar Leute sagen, ja, okay, dann fahre ich jetzt auch mal wieder mit dem Auto in die Stadt. Also das würde ja quasi das Auto sogar, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, sogar unattraktiver machen. Also ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll. Also das ist mal wieder so, das ist wirklich, ja, ich ärgere mich auch gerade, wenn ich drüber nachdenke. Also anstatt, dass ich an genereller Entlastung der Leute arbeite, einfach halte, überlege ich, also das ist auch so, dann haben wir jetzt da noch
einen Wahlkampf.
Das ist so, ja, aber es ist ja dümmlich. Also es ist ja vor allem für eine liberale Partei dumm. Also vor allem dann noch ein 49-Euro-Ticket, dann habe ich wieder Bürokratie. Wow, genau. Wir machen jetzt am besten für alles noch irgendwelche Tickets, für Parken, für alles, fürs Atmen auch noch.
Das ist genau wie das Tempolimit. Mann, das ist so müde, das ist so schlecht. Wirklich, das ist, ich komme da nicht mehr drauf klar. Das ist so schlecht. Mann, die deutsche Autobahn, das sind alle 5 Meter irgendeine Baustelle, wo ich eh 80 fahre. Das ist vollkommen egal, ob ich 130 fahren darf oder nicht. Es ist egal, weil also, alles vollgebaut ist.
Also, man hört ja ständig, wir investieren zu wenig. Also, wir haben das sicherlich in der Vergangenheit gemacht. Aber was gerade in München, was gebaut wird, das ist unglaublich. Also, jeden Tag, selbst auf jetzt einer, auf derselben Strecke, wenn man die fährt, es wird gefühlt jeden Tag eine Baustelle mehr oder sie wird größer.
Hast du dir mal den Bauradar angezeigt? Guck mal, ich zeig dir das.
Also in München, also die Frage ist, was springt dabei am Ende raus? Also ich frage mich auch immer, bringt uns das jetzt so richtig nach vorne, wenn jetzt hier eine Straße im Wohngebiet neu gemacht? Das ist sicherlich auch nicht unwichtig, aber also ja, das ist schon das, extrem.
Nein, es ist ja die Länge dieser Baustellen, das ist ja das Problem. Das ist so krass.
Also
das
gebaut wird jedenfalls.
Das ist so krass.
Die Frage ist nur, was kommt am Ende dabei raus?
Guck mal, das ist jetzt nur Altstadt, Marienplatz, drumherum, wo wir sind.
Das kenne ich gar nicht. Ja. Baustellen, nach was muss man da suchen?
Baustellenradar. Guck mal, hier haben sie dann so, hier. Allein wenn du hier
das
rein...
Sieht aber schön aus.
Das ist ja geil.
Das ist ein Kunstwerk, Wimmelbild, Kunstwerk.
Also, ich werde hier mal ein paar Bilder einblenden. Also das ist wirklich... Im Innenstadtbereich Altstadt 183 Baustellen.
Ja, ist Wahnsinn. Ganz kurz noch zum Altersvorsorgedepot, das wird ja auch immer diskutiert. Da hat mir eine Sache auch schon wieder Sorge bereitet. Ganz kurz, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was soll das? So, ich lese es einfach mal vor, das ist am einfachsten. Altersvorsorgedepot. So ist ein förderfähiges Altersvorsorgedepot geplant mit einer an die Riester-Rente angelehnten Förderung. Der Unterschied zu den bisherigen Produkten Sparer sollen das Depot auch selbst mit ETFs bestücken können. Selbst Umschichtungen vom einen in den anderen ETF sollen möglich sein, ohne die Förderung zu gefährden. Und ohne Besteuerung. So etwas ging bisher nur in Versicherungsmänteln. Nur eine Auszahlung des Guthabens vor dem Ruhestand bleibt nicht erlaubt, wenn die Förderung erhalten bleiben soll. Okay, klingt erstmal grundsätzlich nach einem guten Schritt. Aber jetzt bin ich auch schon wieder nervös geworden. Das habe ich neulich bei Christian Röhl gesehen, der hat das geteilt in seiner Story. Und zwar ein Interview aus dem Aktionär Christian Lindner wurde gefragt, und welche Anforderungen muss ein Depot erfüllen, um förderfähig zu sein? Das ist ja die entscheidende Frage dann. Kann ich mein bestehendes Depot einfach umwidmen und sagen, das ist jetzt mein Altersvorsorgedepot? Antwort von Herrn Lindner. Das muss klar getrennt sein, denn hier geht es ja um eine steuerliche Förderung. Wir werden im weiteren Verlauf der Debatte im Herbst auch besprechen müssen, welche Anforderungen für die steuerliche Förderung eines Altersvorsorgedepots gegeben sein müssen. Sprich, brauchen wir eine Positivliste mit Produkten wie ETFs auf DAX und MSCI World oder ist umgekehrt eine Negativliste nötig, wo man zum Beispiel manche Assetklassen ausgeschlossen sind. Man darf nie vergessen, es geht um öffentliche Förderung, damit Menschen fürs Alter vorsorgen. Hier muss definiert werden, welches Risikoprofil staatlich gefördert wird. Für die anderen Risikoklassen hat man sein ungefördertes Depot. Also das klingt schon wieder so ein bisschen danach, das normale klassische Aktiendepot wird es eher nicht. Es wird dann eine Positivliste geben mit, ja okay, die Produkte werden gefördert, alles andere nicht. Klingt schon wieder, wir haben ja auch damals über den, jetzt wollte ich schon Staatsfonds sagen, über die Aktienrente, wo du ja auch gesagt hast, da muss man ja befürchten, wenn es gemacht wird, wird es schlecht gemacht und es wird dann halt die Einschränkung geben und die Einschränkung und die und am Ende kommt ein riesiger Scheiß dabei raus. Also da muss man schon auch wieder sehr misstrauisch werden.
Ja, die sollen es auch einfach lassen, das wird eh floppen. Die sollen es wirklich lassen, aber nur das jetzt finde ich gar nicht so verkehrt, weil die meisten Leute sollten noch nicht in Einzelaktien investieren. Wenn auf dieser Positivliste oder auf der Nicht-Negativliste drin steht MSCI World, okay, wirklich, das ist für die meisten Leute langfristig eher am besten.
Also wenn's, sag mal, auf der Positivliste stehen jetzt lauter klassische ETFs.
Hat er ja auch so halb angekündigt.
Gut, das ist jetzt ja auch Lindner. Jetzt muss man ja auch wissen, es gibt ja noch andere Parteien, die dann vielleicht sagen, um Gottes Willen, das sind ja das, in den ETFs, das sind ja auch quasi echte Aktien. Da müssen wir jetzt aber schon auf, keine Ahnung, maximal, ja, maximal halt irgendwelche Mischfonds, die vielleicht, weiß ich nicht, 30% Aktien, 70% Anleihen. Das ist ja die Befürchtung. Also so wie es er jetzt hier sagt, wäre es ja gut möglich. Das Problem ist ja nur,
wenn's die
was
Option,
wird da noch abgeschwächt?
Wenn es sogar die einzige Option wäre, in ein MSCI World zu investieren, dann wäre es sogar gut, glaube ich, für uns
ja,
hier in Deutschland.
Das,
ich glaube, es wäre sogar wirklich das Beste.
Darauf aber, könnte man sich ja einigen. Gut, dann könnte man sagen, okay, eingeschränkte Wahl. Aber gut, das wäre ja zumindest ein echtes Aktieninvestment. Ein nicht irgendwie über drei Umwege mit drei Einschränkungen. Okay, aber es ist zumindest schon mal wieder.
Das wirklich, Leute, sorgt selber vor. Einfach,
ja.
Einfach.
Ja, gut, das muss man aber
einfach selber vorsorgen.
Es wäre natürlich schön, wenn es nicht in Grund und Boden besteuert werden würde, aber ja, also Hoffnung besteht, aber auch viel, viel Zweifel leider.
Ich war gut drauf, jetzt bin ich schlecht drauf. Oh, ich will jetzt nicht hier so negative. Schreibt echt mal in die Kommentare, wie euch jetzt fühlt ihr.
Dabei haben wir über die Affenpocken noch gar nicht gesprochen,
nee,
aber
komm,
das lassen wir auch gut sein.
Wir mal.
Aber das ist, da bin ich auch gespannt, wie das jetzt weitergeht in den kommenden Tagen und Wochen.
Planet der Affen.
Ah, es ist.
Wie hieß der Affe nochmal?
Welcher?
Caesar. Caesar.
Der Planet der Affen.
Ja.
Ja, die sind nicht schlecht, die Filme.
Die gucke ich gerne.
Kenne ich
einer der wenigen.
Ich,
das Planet der Affen finde ich toll.
In den einen da, das ist so Nora, der dann da so ganz wütend wird.
Hm.
Ja, das ist gut.
Wütende Affen sind gut.
Ja, das stimmt.
Bin ich auch.
Das wäre vielleicht auch ein gutes Parlament aus lauter wütenden Affen. Die würden zumindest mal. Wenn man durchregiert.
Wütende Affen sind eigentlich krass. Das ist so pur. Das ist einfach pur. Affen sind eigentlich krass.
Ja,
ich möchte mal nach Ruanda.
Ich hätte gern so wie Michael Jackson, so wie ist der Bubbles und so ein Affen, so einen schönen Anzug.
Nein, ich will beiden sein. Ich will wirklich mit Affen sein.
Ja, das stelle ich mir auch faszinierend.
Ich bin gerade so richtig lebensmüde, merke ich gerade. Komm, lass uns Abmoderation machen.
So, Leute. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen, zu hören. Natürlich gerne den Kanal abonnieren und auch den Podcast, falls ihr den hören solltet, und uns auch gerne natürlich Daumen nach oben und 5 Sterne da lassen. Danke euch. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.